Also ich sehe auch viele neue Gesichter. Mein Name ist Astrid Uhr. Ich bin 39 Jahre alt, bin verheiratet und habe 4 Teenies. Die älteste eine Tochter, dann 2 Jungs und die jüngste ist wieder eine Tochter. Ja, stehe vielleicht wie ihr auch mittendrin in meiner Aufgabe. Wer von euch hat auch alles selber Kinder? Alle? Oder? Ich kenne hier einige prophylaktische Geräusche. Ja, auf jeden Fall, das Thema ist ja die Samen der Erde, deine Kinder, deine Möglichkeit zu säen. Also wenn ich irgendwo zu schnell rede oder wenn ich irgendwo im Thema leiser werde, was vorkommen kann, dann gebt mir bitte ein Handzeichen als Hilfe. Ich sitze auch das erste Mal hier. Also, ja, gut. Okay. Also, die Voraussetzung, die ich hier für das Thema irgendwo gefunden habe, da hat mich voriges Jahr in dem Workshop die Debbie Alnert, die ist jetzt mit ihrem Mann nach Mallorca und da haben sie eine Bibelschule gegründet und dort sind die hingegangen und die hat mich da ermutigt in ihrem Workshop Jünger und Lehrer. Also Jünger sein hat sie da definiert, dass wir alle Jünger sind und dass wir auch gleichzeitig Lehrer sind. Das heißt, ich habe oft dann die Phasen durch, wo die ich dann hinter mir habe, die jemand anders vor sich hat und jemand kommt mit einem Problem zu mir. Ich kann jemanden ermutigen und kann ihm eine Hilfestellung geben. Ich kann von anderen lernen, sodass wir uns eigentlich ergänzen. Und ich denke, wir gehen alle gemeinsam durch viele Phasen durch. Also das war für mich so die Basis, einfach zu sehen, ja, wenn ich Mutter sein will, dass ich dann auch Jünger sein muss. Und wichtige Dinge sind eigentlich Phasen, die ich jetzt durchlaufen muss. Das heißt, ich höre auf Gottes Wort, ich verstehe Dinge, so wie die Inga Lind das heute Morgen gesagt habe, und dann kommt eigentlich das Wesentliche, setzt sich das auch in die Tat um. Und wenn mir Dinge klar werden, dann ist oft eine ehrliche Selbstprüfung für uns selber wichtig. Das heißt, ich hinterfrage mein Handeln, ich hinterfrage mein Leben, um vielleicht eine neue Perspektive zu bekommen. Dann ist natürlich auch dabei dann oft wichtig, dass ich dann auch ehrlich zu mir selber bin. Denn manchmal werden irgendwelche Schuldgefühle, Wut oder unterdrückte Erkenntnisse, die ich immer vor mir hergeschoben habe, die kommen dann einfach zutage. Und wichtig ist einfach, dass ich mit den Dingen dann stelle. Und dann einfach ein Versuch, sich über Nacht zu verändern, kann schon einfach daher nicht funktionieren, weil Sachen, die falsch laufen, wo ich mich nicht drum kümmere, die entwickeln sich. Das heißt, ich schaffe es auch nicht über Nacht, mich irgendwo zu verändern. Da ist Einsatz gefordert, da ist Arbeit und auch Ausdauer. Sodass eigentlich klar ist, das ist eine Lebensaufgabe, dass ich eine langfristige Vision habe. Für mich war da das Beispiel von dem Saat, von dem Wachstum und von der Ernte. Wenn ich einen Samen in die Erde lege, ich könnte alle paar Tage hingehen und an der Erde kratzen, gucken, kommt da was. Und ich sehe noch nichts. Dass wir da einfach nicht ermutigt sind und einfach sehen, Wachstum braucht Zeit. Und da habe ich so eine interessante Erklärung auch zu gefunden, dass dieser Schmetterling, der wirklich in diesem unscheinbaren Kokon hängt, und das ist unsere Entwicklungsphase, ein unscheinbarer Kokon. Und die Veränderung, die wir dann durchmachen, als Eltern oder als Mutter, wenn ich jetzt meine Rolle ändern möchte, die ist einfach erstmal nicht sichtbar. Und die Welt, die drängt uns einfach auf schnelle, kurze, effektive Lösungen. Und das ist aber nicht von langfristiger Dauer. Und wenn der Schmetterling, das, oder aus dieser Rauch aus dem Kokon ein Schmetterling wird und der fliegt, da ist ja für mich so das Beispiel, da ist die erste Ernte da. Der Schmetterling ist fertig. Und Jesus, der hat uns auch mit seinen Jüngern vorgelebt, dass einfach Veränderungen und rasche Lösungen gar nicht möglich sind. Die hat er uns auch in der Bibel nicht aufgezeigt, sondern was wir brauchen, das ist wirklich einfach Tiefe und auch eine bleibende Veränderung. Und in Johannes 15, Vers 5 steht dieser Vers: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das heißt, dass ich erst wirklich meine Beziehung zu Jesus hinterfragen muss. Nehme ich wirklich den Saft aus dem Weinstock und lasse den durch mich fließen? Und dann kann ich dran gehen, mich gegen meine Gewohnheiten, die sich einfach auf Veränderung wehren, in Gottes, in Jesu Hände zu begeben, um mich dann zu verändern. Und wie jeder dann einfach sieht, dass wir dringender als jemals zuvor Veränderung brauchen, das sehen wir an der Moral, die unsere Gesellschaft jetzt widerspiegelt. Einfach. Die Werte sind gesunken, alles geht schnell. Und die Prioritäten, die uns die Welt setzt, und das sehen wir immer wieder durch unsere Kinder, die stehen im Gegensatz zu dem, was Jesus lehrt. Und das kommt auch bei mir im Thema auch später noch raus. Und dann ist einfach, Jesus hat seine Jünger berufen. Jesus selbst hat seine Jünger dort abgeholt, wo sie waren. Und einfach nicht fertig. Jesus ging hin und sagt, geht mit mir. Und die beiden Jünger lassen die Tagelöhner, ihren Vater stehen, lassen die Netze fallen und gehen mit Jesus. Das heißt, die gehen in einen Weg, wo sie überhaupt nichts für gelernt haben. Und ich denke, jeder von uns fängt so mit seinen Kindern an. Ich fange einen Weg an, wo ich überhaupt vorher nichts von weiß. Und Jesus selbst hat ihnen geholfen, dass sie glauben können. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, das ist die Berufung. Die Berufung, eine heilige Aufgabe. Und für die Jünger, die sofort ihre Netze fallen gelassen haben, die haben ihr Leben fallen lassen. Das heißt, einfach ein Opfer gebracht. Das, was sie hatten, ich weiß nicht, wie sehr sie daran gehangen haben oder auch nicht, aber die haben das einfach zurückgelassen und sind mit Jesus gegangen. Da habe ich in Lukas 14, Vers 25 und 27, Jesus, es ging aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater oder Mutter und seine Kinder, seine Brüder und Schwestern, dazu sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Hört sich auf den ersten Moment an wie eine harte Aussage. Ich habe dann meinen Mann dazu gefragt, sag ich, weißt du, ich habe ein bisschen ein Problem damit zu sagen, wer nicht hasst. Und dann hat mein Mann mit mir zusammen im Griechischen nachgeguckt, was hassen, übersetzt miseo, das heißt, mehr lieben. Das heißt, ich räume Jesus in dem Punkt eine höhere Priorität ein und indem ich Jesus in meinem Leben eine höhere Priorität einräume, nehme ich den anderen nichts, meiner Familie nicht, meinen Kindern nicht, sondern einfach dann, muss ich sagen, bekommt meine Familie den Gewinn davon. Die Familie profitiert von meinem Handeln, von meinem Denken, von meiner inneren Freude. Und dann, wenn ich nach Jesu Prinzipien erziehen möchte, dann würde ich sagen, kommt oft das ich schaue, wie hätte Jesus gehandelt? Wie hätte Jesus das weitergegeben? Und ich muss ehrlich sagen, letztes Jahr, wie dann auch in der Lehre, uns die himmlischen Prioritäten vorgestellt wurden und die weltlichen Prioritäten, frage ich mich dann oft, würde Gott mir so einen Gedanken geben? Wenn ich dann ein Problem habe mit meinem Kind oder ich habe sonst irgendwo Gedanken, frage ich mich immer, würde Gott mir sowas sagen? Und dann kommt da immer ein klares Ja oder Nein. Und auf jeden Fall, wenn ich jetzt in der Erziehung nach Augenblickslaunen erziehe oder irgendwo impulsiv bin oder in meine Gewohnheit falle, dass ich frage, würde Jesus so handeln? Weil das ist bei den ersten Schritten eigentlich hilfreich, Jesus zu fragen. Und dass wir einfach ehrlich zu uns selber sind. Denn Gewohnheiten, die bergen auch Gefahren in sich. Denn in einer gewissen Weise werden wir in unserem täglichen Leben betriebsblind. Und ich selber muss dazu sagen, dass ich auch schon oft festgestellt habe, dass ich in Gewohnheiten falle, die nicht gut sind und die dann hinterfrage. Gewisse Gewohnheiten, die wir haben, das ist ja sinnvoll. Denn es wäre ja schlecht, wenn ich jeden Morgen aufstehen müsste überlegen, ja, was mache ich als erstes? Wenn jeder den Teller auf den Tisch stellen, die Messer auf den Tisch stellen, die Butter auf den Tisch stellen, wenn das immer wieder Gedankengänge erfordern würde, würde mich das ja kaputt machen. Da, wo es mein Leben bereichert und ich meine Taten, ich will mal sagen, so intuitiv einfach mache und meine Gewohnheiten sind da an der richtigen Stelle. Aber Gewohnheiten in der Kindererziehung, die können gefährlich sein. Und da kam Jesus mit den Pharisäern zusammen und da habe ich hier in Johannes 9, Vers 39. Jesus sprach, zum Gericht bin ich in die Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. War für mich die Ermutigung einfach, mich nicht selber zu betrügen, einfach ehrlich zu sein. Und wenn wir im Gebet vor Jesus kommen, vor Gott kommen, dann einfach, wie komme ich vor Gott? Gehe ich jetzt als offenes Gefäß, dass er mich segnen kann und mir geben kann, oder erzähle ich Jesus meine Geschichte? Erzähle ich Jesus, was ich alles gemacht habe und was ich doch so toll fände? Oder komme ich vor Jesus und höre zu? Oft erzählen wir auch. Und einfach wichtig, wenn wir Jesu Ruf hören wollen, auch für unsere Kinder und für unsere Aufgabe, dann ist es wichtig, dass wir seinen Ruf hören. Und in der Bibel steht auch, dass wenn wir Jesu Ruf schon hören, dass wir dann schon gesegnet sind. Und in Johannes 15, Vers 9 bis 10, ich lese sie meist so vor, ihr könnt euch die ja mitschreiben, weil es mir einfach leid tut, wir haben hier nicht so viel Zeit, das ist schade. Johannes 15, die Verse 9 bis 10. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe, und wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Einfach in Jesu Liebe bleiben. Und der Ruf, den Jesus uns gibt, nach einem neuen Weg und die Sehnsucht, die Jesus hat, uns als Mütter zu gebrauchen, dass wir das einfach ernst nehmen. Und er gibt uns die richtigen Impulse und uns muss klar sein, dass wir einfach nur die Werkzeuge sind, dass er uns da schon leitet. Und wie ich das Thema hier vorbereitet habe, habe ich eine Situation auch erlebt mit meinem Sohn, der auch von seinem Willen auch sehr selbstsicher ist, muss ich dazu sagen. Und wir hatten eine verschiedene Meinung. Und der ist 14 und hat dann seine Meinung geäußert und ließ auch von mir überhaupt keine Sachen dagegen zu oder irgendwelche Fragen. Nein, für ihn war die Sache klar und er hörte so gar nicht zu. Im ersten Moment dachte ich, Und dann habe ich gebetet, ja, zeig du mir jetzt hier, wenn er falsch liegt, dann leg ihm das ins Herz und mach ihm das deutlich. Und Herr, wenn ich da falsch liege, dann zeig mir das. Und es ist ja eine Situation, wo wir in dem Moment Jesus um Hilfe fragen, um Rat fragen und in dem Moment kam auch die Antwort von Gott. Denn dann kam er so, ja Mama, das ist ja so und so und ja. Und dann kam von ihm aus die Klärung, obwohl das sonst nie der Fall ist oder selten der Fall ist, habe ich schon in dem Moment das gesehen, Gott handelt. Ich habe Gott ehrlich gefragt und Gott hat gehandelt. Und das hat mir Mut gemacht. Und die Lüge, die der Teufel uns oft versucht zu verkaufen, ist, deinem Kind, dem geht es doch gut, dein Kind hat doch alles. Du kümmerst dich doch um dein Kind, es geht ordentlich gekleidet in die Schule, du sorgst für dein Kind, da ist doch alles gut. Und dass wir auch unser Gewissen beruhigen, indem wir unserem Kind vielleicht irgendwas geben oder unseren Kindern und uns dann gut fühlen, weil wir in dem Moment die kurze Freude unseres Kindes sehen. Aber das gehört zum Leben, aber darf uns nicht irgendwo den Blick zum Ziel vernebeln. Denn wenn wir unser Ziel nicht kennen, wenn wir eine Kindererziehung ohne Ziel haben, ohne das Ziel, ich möchte meinen Kindern Jesus lieb machen, ich möchte, dass meine Kinder Jesus kennenlernen, und zwar durch mich. Wenn das Ziel fehlt, dann leben wir einfach ziellos. Und je mehr wir als Mütter lernen und uns an Jesus orientieren, desto mehr werden wir auch selber wachsen. Und einfach klar, wenn wir wachsen, dann fängt die Veränderung erstmal in unserem eigenen Herzen an. Wenn ich was erkenne, fängt die Veränderung nicht an meinem Kind an, sondern die Veränderung, die fängt an mir an. Und eine Veränderung ist einfach, dass man erstmal Wurzeln schlagen muss. Jeder, da wo er steht, einfach ein Anfang. Wo stehe ich, wie ich eben sagte, erst mich selber suchen und dann gucken, was ist meine Aufgabe. Und wenn ich ein Wachstum betreue oder mir einen Gärtner anschaue, dann ist als erstes, dass der das Samenkorn in die Erde tut und dem Wachstum zuschaut, bis es erstmal aus der Erde kommt. Und dann bleibt er dran, der Gärtner. Der pflegt die Pflanze, weil er was Schönes haben will. Er betreut sie, und genauso ist das für uns, unsere Kinder. Dass wir einfach gucken, dass wir es das von klein auf pflegen, uns um alles kümmern, in Form von der Betreuung, dass wir beim Kleinkind halt mehr Betreuung haben müssen, beim Älteren halt mehr loslassen müssen und dass wir durch unser Leben die Kinder leiten. Und da muss sich einfach jeder selber fragen, und ich habe mich das auch gefragt, wie ich das hier vorbereitet habe, wo habe ich oder wo hast du den Eindruck, dass du und deine Familie auf dem richtigen Weg ist? Über was an deinem Kind freust du dich und empfindest einfach Segen? Einfach mal gucken, was freut mich an meinem Kind? Und wo hast du Sorgen? Sorgen, dass du es nicht richtig machst? Sorgen um dein Kind, wo du siehst, wo Veränderung nötig ist? Und in unserer Zeit hier jetzt hat halt die Erziehung überhaupt kein Prestige. Also in der Hitliste, würde ich mal sagen, steht die Erziehung bestimmt nicht weit oben. Ich habe vor kurzem überlegt, was ist das für eine Werbung? Ich habe die Werbung gesehen, wo auf dieser Party der Mann seine Frau mit hat, denke in einer leitenden Position, und es kommt eine sehr gepflegte Dame da entgegen, ich weiß nicht, wer es gesehen hat schon, und sagt, und was machen Sie so? Und sie denkt nach, und in dem spielt sich die ganze Familie alles zu Hause ab, wo sie Kinder Pflaster klebt, hierhin bringt, Essen macht und im Chaos steht, ich leite ein kleines, erfolgreiches Familienunternehmen. Da dachte ich, ja, wir wollen ein erfolgreiches Familienunternehmen leiten. Das hat mich irgendwo motiviert. Und ist eigentlich wichtig für uns, schon mal aus unserer Gleichgültigkeit auszutreten, den Ruf zu hören, den Jesus für uns hat. Und eine Berufung ist einfach auch, wenn meinem Kind es nicht gut geht, wenn ich körperlich oder seelisch krank bin. Ob das Kind in der Schule Probleme hat, im Kindergarten, Teenies vielleicht mit Alkohol konfrontiert werden und in dem Alter verschlossener werden. Wichtig ist, nicht in welcher Phase ich stehe, wo keiner mutlos sein muss. Sagt einer, ich habe ein Kleinkind, ich stehe am Anfang, okay, da komme ich mit klar. Dann kommen die Kinder in die Schule und es gibt überall Probleme, weil die Welt entgegen unseren Erziehungsprinzipien steht. Und dann ist einfach wichtig, da zu sehen, es ist nicht egal, nicht schlimm, wann ich den Ruf höre, sondern wichtig ist, dass ich den Ruf überhaupt höre. Wenn ich heute höre, dass Jesus mir sagt, änder dich, hier liegt was im Argen, hier liegst du falsch, dass ich dann Ja dazu sage und es auch tue. Und es gibt dann eben auch Tage, da fühlen wir uns weder berufen noch erfüllt. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir schon mal entmutigt sind, dass vielleicht Dinge dann doch nicht so funktioniert haben oder weil wir übermüdet sind oder weil wir einfach einen großen Berg vor uns sehen. Und die Pflichten und die Nöte stehen wie ein hoher Berg vor uns und wir wissen den nicht zu bewältigen. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir einfach müde sind, dass wir Zeit brauchen zum Ausruhen. Und in Markus 6, Vers 31, Jesus ging auch mit seinen Jüngern an einen einsamen Ort. Die wurden auch bedrängt und waren auch schon mal müde. Es ist nicht so, dass wir da in der Bibel was Übernatürliches lesen, sondern wir sehen, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist, wie Jesus mit seinen Jüngern ging. Und dann ist immer das Zeichen in solchen Situationen, dass wir dann neue Kraft für unsere Seele bei ihm holen. Denn wenn wir in dem Zustand bleiben, wo wir reingeraten sind, dann sind wir irgendwo uneffektiv, dann fallen wir in Selbstmitleid und das hilft gar keinem. Und Jesus war vielleicht auch schon mal müde oder genervt, weil ich hier gelesen habe, wie oft der den Jüngern auch immer und immer wieder das Gleiche erklärt hat. Ja, da stehen wir auch unseren Kindern, immer wieder das Gleiche erzählen. Und dann einfach zu gucken, was ist mein Führungsstil? Wie leite ich mein Kind? Herrsche ich oder diene ich? Jesus hat seinen Jüngern gedient. Und oft ist es, wenn wir in Problemen stecken oder wenn wir mutlos sind, wie ich das gerade sage, genau dann ist es wichtig, uns an Jesus zu halten. Denn in Situationen, wo wir selber unten sind, da brauchen wir mehr Kontrolle und nicht weniger. Und die kann nur Jesus uns geben. Und unsere Gesellschaft, die bietet ja jeden Tag tausende von Einflüssen. Das sehen wir an unseren Kindern, was die alles mitbekommen. Und viele Einflüsse, die sollten wir vielleicht nochmal beleuchten. Sei es Fernsehen, sei es in der Schule, der Kontakt mit Mitschülern. Was ist im Kindergarten? Was konsumieren andere Kinder? Und was möchte ich, dass ich meinem Kind was anderes mitgebe? Denn immer wieder, die Welt steht im Gegensatz zu den Dingen, die Jesus einfach hier lehrt. Und der Teufel, der versucht uns dann oft in unseren Gedanken recht zu geben. Ich bin müde und da läuft vielleicht eine Sendung, die finde ich nicht gut. Ach, lass mal, ist nicht so schlimm. Ich mache jetzt erstmal meine Sache, ich ruhe mich aus, gleich kümmere ich mich um mein Kind. Aber in dem Zeitraum hat vielleicht das Kind irgendwas konsumiert oder irgendwas sich angesehen, was genau entgegen deinem Erziehungsstil steht. Und dann hast du nachher die doppelte Arbeit, ich habe die doppelte Arbeit, das wieder in Ordnung zu bringen, was ich da zugelassen habe. Wir sind die Eltern, ich bin die Mutter. Es liegt in meiner Verantwortung, was mein Kind lernt, sieht oder irgendwo konsumiert. Und dann habe ich aus Markus 6. Wo ich da gerade schon sagte, es liegt an uns, wir haben die Verantwortung. Da komme ich jetzt zu dem Erziehungsstil dienen. Jesus hat durch Wort und Tat gedient. Er hat seine Jünger weder beherrscht noch sich selber überlassen. Und in Markus 6, Vers 35 bis 42, das möchte ich gerne mal lesen. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlass sie, damit sie auf umliegende Höfe und in ihre Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagten zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber spricht zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin, seht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagen sie, 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sie sich alle nach Tischgemeinschaften auf der grünen Wiese lagerten. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und je 50. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische und blickte zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen vorlegten. Und die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf an Brocken 12 Handkörbe voll und von den Fischen. Und es waren derer, die die Brote gegessen hatten, 5000 Männer. Ich habe diese Schriftstelle in dem Blickpunkt gelesen, was Jesus seinen Jüngern sagte. Und vielleicht, wenn ihr euch das nochmal ansieht, sehen möchtet, ist einfach, dass wir praktizieren müssen, was wir reden. Kommt mein Kind zu mir und sagt, Mami, schäl zu mir mal einen Apfel. Mama, darf ich das? Dann ist es uns manchmal schon zu viel. Ach, gleich, warte mal einen Moment. Das ist einfach, wenn mein Kind mit einem Bedürfnis kommt und sei es so ein einfaches, erstmal nachdenken sagen. Ja, denn Jesus, der hat die Herzen dadurch gewonnen, durch seine Taten und durch seine Barmherzigkeit hier. Der hat seinen Jüngern genau gesagt, gebt denen zu essen. Der hat gesagt, wie sie es machen sollen, wie sie die Leute auf der Wiese verteilen sollten. Der hat ihnen eigentlich alles weitergegeben, damit sie das ausführen können. Das ist unsere Aufgabe, unseren Kindern da zu sein, denen zu helfen und auch manchmal zu versuchen, die Dinge mit den Augen des Kindes zu sehen. Und wenn wir unser Kind ansehen, was unser Kind für Bedürfnisse hat, weil wir die Verantwortung dafür haben, dann muss ich, wenn mein Kind ein Problem hat, mir die Zeit nehmen und dazuhören. Und dann dem Kind auch zeigen, ich interessiere mich für dein Bedürfnis und auch Mitleid damit haben. Und erst dann, wenn ich zugehört habe und weiß, was mein Kind will, dann kann ich mich erst mit ihm identifizieren. Und wenn es erzählt hat, dann nochmal nachfragen. Und erst dann wäre es mir als Mutter möglich, sozusagen eine Diagnose zu stellen, zu gucken, wo liegt das Problem und dann meinem Kind einfach zu helfen, mit der Situation umzugehen. Weil das können unsere Kinder einfach nicht von selber. Und oft sehe ich, wer das vielleicht schon gesehen hat, die Supernanny. Das sind ja immer ganz tolle Tipps. Also im Prinzip ist das, habe ich für mich gedacht, keine schlechte Sendung. Denn was die Supernanny da ausführt, das ist genau das. Alte Gewohnheiten irgendwo wieder ausbügeln und raustreiben. Und das sieht man schon, die Arbeit und die Ausdauer. Ich persönlich finde das nicht gut, wenn man am persönlichen Leben und eine Familie so bloßstellt, weil die weiter in ihrem Leben leben müssen, das so offen zu gestalten. Aber im Zuge von den Vorbereitungen ist mir auch bei uns in der Tageszeitung ein Bericht vorgekommen, wo auch die Kirche jetzt diese Hilfe anbietet. Denn oft fühlen wir uns auch überfordert und manchmal müssen wir auch unseren Stolz einfach runterschlucken. Und dann ist es vielleicht gut, wenn wir zu jemandem hingehen sollen und sagen, hier, wie würdest du mit so einer Situation umgehen? Nicht mit unserem Problem, mit unseren Kindern hausieren gehen, aber wirklich jemand, zu dem wir Vertrauen haben, einfach auch mal um Rat fragen. Denn jeder von uns weiß, wenn ich im Alltag lebe, ich werde automatisch betriebsblind. Es sind Gewohnheiten, die ich gar nicht mehr sehe. Und vielleicht ist dem einen oder anderen das schon passiert. Ob es in der Zahnarztpraxis, beim Einkaufen, in der Gemeinde, dann reagiert mein Kind. Ich weiß in dem Moment nicht, was ich machen soll. Und irgendwo außerhalb der eigenen vier Wände merke ich auf einmal, halt, wie habe ich denn jetzt reagiert? Und dann ist es mir plötzlich peinlich. Und dem einfach irgendwo rauszugehen, dann wirklich zu jemand hinzugehen und sich auch dann zu sagen, hier, wie würdest du mit der Situation gehen? Kannst du mir helfen? Jemand, dem ich vertraue. Und wenn ich diese Dinge, die ich gerade genannt habe, meinem Kind mitdiene, dann ist das erstmal, dass ich mich in erster Linie um seine Seele, um sein inneres Wachstum kümmere. Und zum Schluss kommen erst die praktischen Bedürfnisse, sei es ein Zahnarztbesuch, ein Schulheft kaufen oder andere Sachen. Zuerst muss uns unser Kind, die Persönlichkeit unser Kind wichtig sein. Und Jesus, der lebte auch entgegen den Grundsätzen dieser Welt. Der hatte hier auf der Erde seine himmlischen ganzen Grundsätze gelebt, die er uns sagte. Und sein Prinzip, was er von Jüngern erwartet hat, was wir von unseren Kindern erwarten können. Wir können von unserem Kind erwarten, dass es von uns lernt, was wir ihm weitergeben. Und wichtig dabei, Jesus hat in Wort und Tat gelebt. Bevor ich von meinem Kind erwarte, dass es irgendeine Sache von mir lernen soll oder auch übernimmt und macht, muss ich mein Verhalten ändern. Was ich von meinem Kind erwarte, das muss in meinem Verhalten stimmen. Gewohnheiten ändern braucht Zeit und Kraft und mehr als jede andere Veränderung. Eine Veränderung braucht Kraft. Das ist darin ein angelegter Garten. Wenn ich den anfange, neu zu strukturieren, ist eine Menge Arbeit. Wie wir in unserem Garten da eingezogen sind in das Haus, der Garten war angelegt, überall verwilderte Gestrüppe, überall. Dann hat man angefangen zum Schneiden und sah erst nichts. Und immer wieder dran zu gehen, irgendwann geriet man auch wieder in die Schiene, dass man mutlos werden wollte. Umso einfacher ist es einfach, wenn da ein Stück Land ist und ich kann das hinpflanzen und kann es dann pflegen, bis es irgendwo im Wachstum groß geworden ist. Und es ist auch wirklich einfacher, wenn ich die richtigen Dinge, die Sichtweise Jesu, vorlebe und mein Kind kann es von klein auf lernen, als wenn ich später anfange. Ich eben sagte, es ist nie zu spät, den Ruf zu hören, aber wichtig ist, dass wir ihn hören. Und dass uns deutlich ist, wenn ich ihn zu einem anderen Zeitpunkt höre, kann die Arbeit ein Stück härter sein. Aber Jesus ist da mit uns und will uns da helfen. Jesus hat nicht gesagt, okay, wenn du jetzt erkannt hast, gut, ich mache deine Arbeit. Nein, Jesus hat gesagt, ist okay, wenn du das erkannt hast, toll, ich gehe mit dir und ich bin deine Stütze. Aber komm auch immer zu mir. So wie die Inga Lil das heute Morgen auch gesagt hat. Lassen wir uns von ihm füllen. Und es ist einfach manchmal entmutigend, dass die Veränderungsprozesse eben unscheinbar beginnen. Und es ist keine Veränderung möglich über nur ein Gebet, sondern einfach dranbleiben. Und bevor wir wirklich das neue Leben, was Jesus uns hier zeigt, auch mit seinen Jüngern zeigt, dann sehen wir, wie langsam andere Dinge, die wir uns bewusst geworden sind, und dass die dann irgendwo weniger werden. Und wir sind einfach Gewohnheitstiere. Und es ist jedem von uns klar, wenn ich eine Essgewohnheit habe und möchte abnehmen und möchte die verändern, ja, dann kann ich mich hinsetzen und kann mir hier einen Hamburger, eine Pommes rumstellen, kann die essen und denke, ja schön, ich wollte abnehmen. Da hinten der steht der Saal. Wenn ich den essen würde, hätte ich so viel Kalorien weniger. Ist jedem von uns klar. Jedem von uns ist klar, wenn ich mich jetzt nicht um die Bedürfnisse von meinem Kind kümmere oder lasse die einfach da stehen, es verändert sich auch da nichts von selbst. Da leben wir dann weiter in unseren Gewohnheiten und gehen da gar nicht so gegen an. Und oft haben wir dann, ob es ein Kleinkind ist oder mit unseren Kindern, keine Geduld, weil unsere Gewohnheiten das dann einfach nicht zulassen. Und diese Macht von der Gewohnheit, die müssen wir einfach durchbrechen. Da hilft gar nichts. Wir müssen bewusst negative oder falsche Vorstellungen ablegen. Wir müssen die ablegen. Gott nimmt uns die nicht raus. Er hilft uns dabei, wenn wir das wollen. Und der Heilige Geist gibt uns die Kraft, Sachen zu erkennen. Aber an uns liegt es, das zu ändern. Und wir können auch ein paar neue Ideen anschaffen und damit die Sachen übermalen. Aber das hilft einfach nicht von Dauer. Wir müssen unsere Vorstellungen einfach neu strukturieren, dass die auch dann wieder, will ich mal sagen, zu selbstverständlichen Leben mit Jesus werden. Und die Lehre Jesu, einfach das, was die Inga Lil einfach heute Morgen uns zu ermutigt hat, in unser Leben einzubauen. Und wirklich Veränderung, die braucht einfach Zeit und Kraft. Um Gott ähnlich zu werden, sollten wir auch sehen, dass wir da Schritt für Schritt vorgehen. Und das heißt einfach, dass ich, wenn ich dann wieder einen Fehler mache oder wirklich an den Punkt komme, wo ich wieder entmutigt bin, dass ich dann wieder zu Jesus gehe und sage, hier, hilf mir nochmal, hat doch wieder nicht geklappt. Sodass wir aber nicht durch eine Entmutigung dann wieder alles aufgeben, Denn jedem ist klar, dir können gleich, wenn du hier rausgehst, 10 Leute was Tolles sagen zu deinem Aussehen. Einer sagt was Negatives. Und du wirst mit dem negativen Gedanken weitergehen. Und da ist einfach wichtig zu sagen, höre ich auf den einen Satz vom Teufel und lass mich entmutigen. Nee. Und wir dürfen uns nicht zu große Ziele stecken. Es kann sein, du hast ein paar Bereiche, die du verändern willst oder die Gott dir zeigt. Aber irgendwo liegt auch da eine Gefahr, wenn wir da zu große Schritte machen wollen, dass wir dann einfach wieder zurückfallen. Und es geht auch nicht darum, dass wir so positive Impulse, dass wir irgendwo sehen, ja, das wäre richtig zu ändern, einfach mit Ja beantworten und gar nichts verändern. Und in uns das Gefühl, naja, ich habe es ja getan, ich habe es ja erkannt. Aber wichtig sind hier auch wieder, dass wir einfach tun. Und Jesus hat das nämlich auch so von seinen Jüngern verlangt. Der hat von seinen Jüngern auch verlangt, dass er einfach sich an ihn halten und mit ihm gehen und ihm einfach treu sind. Und diese Treue, die brauchen wir. Und bete einfach dafür, und ich habe da auch in den letzten Tagen gebetet, Herr, zeig du mir noch Bereiche, wo ich mich verändern muss. Denn die kommen immer wieder und ist nicht so, dass ich irgendwann mal an einen Punkt komme, wo ich denke, es ist alles okay, das klappt ja alles so schön. Die gibt es gar nicht. Es gibt Phasen, wo es einfacher geht und wo ich Erziehungserfolge habe und dann wirklich, dass ich da Gott für danke und mich dann nicht sicher fühle. Denn da ist ein falsches Sicherheitsgefühl. Dann fallen wir wieder so, dass wir dann denken, ach, läuft ja alles so gut in unserer Selbstsicherheit und sind dann wieder nicht in der Erwartung an Jesus, dass er uns da weiterhilft. Und wenn Gott unsere ernsten Bemühungen da sieht, dass wir irgendwo ihm folgen wollen, dann wird er uns segnen. Jesus segnet uns und er bestärkt uns und hilft uns. Die Erkenntnis, dass wir uns einfach ändern müssen, kann auch wehtun. Und Jesus hat einfach verlangt, dass wir die Sachen in der Tat umsetzen. Und dass wir erst selber Fortschritte machen. Und wir können auch nicht in der gleichen Geschwindigkeit die Fortschritte von unserem Kind verlangen. Aber Gott wird uns helfen, dass wir das Gelernte in die Tat umsetzen und auch leben. Und wichtig ist einfach, dass wir jeden Tag im Gebet und in der Stille vor Gott kommen. Und da ist einfach mein nächster Punkt, einfach die Zeit. In Markus 6, Vers 31 steht einfach, dass Jesus mit ihnen an einen öden Ort ging. Das habe ich eben hier schon vorgelesen, wo er ausruhen könnt. Entspannung für sich und Stille im Gebet und einfach bei Jesus aufzutanken. Denn Gott spricht ja durch sein Wort durch uns und zeigt uns Dinge auf oder wo Fehler sind. Und ob es durch ein Buch ist, in der Bibel ist, im Gebet, da machen wir uns eigentlich offen. Für mich war das so ein Bild, ich komme vor Gott und mache meinen Deckel langsam wieder auf. Denn von selber fällt er immer langsam zu. Aber dass ich jeden Tag sage, ja, Herr, hier bin ich, Deckel ist auf. Und ihm einfach zuhören, bei ihm einfach Kraft hole. Und wenn ich bei Gott Hilfe haben will und vor Gott komme, dann hilft Gott mir. Aber ich muss auch annehmen, was Jesus für mich hat. Also Erwartung daran, was Jesus mir zu sagen hat. Und wenn ich wissen will, wie Jesus lehrt, dass ich auch wirklich leer zu ihm komme. Und unsere Kinder, die brauchen auch eine seelische Unterstützung. Vor allem heute, in der Zeit, wo alles so schnell und so egoistisch vor sich geht. Praktische Hilfe und auch die geistliche Anleitung darf nicht fehlen. Und oft fehlt uns die Energie und jeder steht auch in einer anderen Situation. Es kann sein, dass du krank bist, es kann sein, du hast ein krankes Kind oder es gibt andere Probleme, die deinen Alltag mit beschweren und da ist es kein Wunder, wenn du schon mal fertig bist oder mal falsche Entscheidungen triffst. Das ist einfach die Gefahr, ist dann, wenn wir die Fehler nicht bemerken und die nicht vor Gott bringen. Das ist wichtig, dass wir da mit vor Jesus kommen. Und dann nicht versuchen, selber verbissen die Sache in den Griff zu bekommen, sondern dann stattdessen einfach mal eine Pause machen im Gebet. Einfach vor Gott kommen und auftanken. Wir brauchen uns nicht kaputt zu machen. Und oft denken wir, jetzt muss ich das schaffen hier und kommen gar nicht auf die Gedanken, halt, ich kann doch gerade beten. Gott kann mir doch helfen. Und da habe ich in einem Buch ein Zitat gefunden von Markus Braybrook. Ich kenne ihn selber nicht. Ehe und Familienleben erfordern genügend Zeit, um sie zu pflegen. So braucht auch der Sucher nach Gott oder dem Sinn des Lebens Zeit zum stillen Nachdenken. Wer etwas Bleibendes im Leben erreichen will, nicht zuletzt eine befriedigende Gottesbeziehung, der muss wie ein Kaufmann in dem Gleichnis große Opfer für die kostbare Perle bringen. Also halte bei Frust und Sorgen einfach inne und frage wieder, was würde Jesus tun? Und wir als Mütter haben sicher alle ein Handy. Und wenn wir irgendwo hinfahren und pling und Handy sagt, Akku leer, ja, dann muss das aufgeladen werden. Ich bin mit meinem Sohn in 20 Kilometer weiter in Siegen, beim Kieferorthopäden gewesen. Wir fahren aus dem Parkhaus raus, ich muss das Auto ausmachen. Auto sprang nicht wieder an. Mutter hatte das Handy nicht geladen. Also ich konnte gerade einen Anruf an meinen Mann absetzen, sowas. In dem Moment hätte ich mein Handy gebraucht. So, jetzt war die Lage wesentlich schwerer, da wieder rauszukommen, den ADAC anzurufen, auf Hilfe zu warten. Ich war dann genervt. Mein Sohn sagte, Mama, ich mach das schon. Ja, habe ich ihm Kleingeld gegeben. Er hat meinen Mann dann nochmal angerufen und telefoniert. Aber das war eine Situation, das Handy war nicht geladen, was meine Hilfe war. Wir haben kein Akkuwarnsystem in dem Sinne, aber wir können schon merken, wenn wir an unsere Grenzen stoßen und dann sagen, Herr, hier bin ich. Ich habe auch in Erziehungsfragen bei den Kindern oft, bevor ich irgendwas gesagt habe, weil ich auch oft so spontan bin und mir das schon mal zum Verhängnis wird, einfach in einem Buch gelesen und das war mir eine große Hilfe, wenn dein Kind irgendwas gemacht hat, dich irgendwas nervt und es kann, passt nie in die Situation, ist so, dann leise bis 3 zählen. Bevor du Nein aussprichst, zähl im Stillen bis 3 und schimpfe dann oder sag dann Nein oder sage dann Ja. Aber einfach zu überlegen, denn oft sagen Nein und dann, warum habe ich das denn gerade verboten? Wäre doch gar nicht schlimm gewesen. Nur dann im Nachhinein, was verboten ist, wieder zu erlauben, ist falsch. Also, Kraft bei Jesus holen, bevor wir in die große Krise kommen. Und aus allen Sorgen einfach ein Gebet machen. Jesus, der hat auch seinen Vater immer um Rat gefragt. Jesus hat Gott auch um Hilfe gebeten. Und da geht es auch bei uns drum. Jesus hat das nicht anders machen müssen. Und das ist einfach unser Schlüssel, uns zurückzuziehen, uns körperlich, seelisch einfach auszuruhen. Und in Lukas 11, Vers 13 habe ich dann auch, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Und das ist die Antwort auf unser Gebet. Wir kommen vor Gott und bitten ihn um Hilfe und das sagt er uns hier. Ich werde euch doch geben, wenn ihr bittet. Ihr braucht meine Hilfe, ich weiß das, also kommt und ihr kriegt eure Antwort. Gott wird einfach die Kraft geben. Und Jesus und seine Jünger, die hatten jeden Tag auch viele Dienste. Und Jesus und seine Jünger waren den gleichen Bedürfnissen und Nöten ausgesetzt wie wir, sodass sie auch müde waren, gestresst waren und in dem ganzen Gedränge, was die um sich hatten, die alle Jesus nachkamen, wichtig, die mussten täglich auch auftanken. Lebt uns Jesus hier vor. Wir essen auch zu festen Zeiten, wir naschen, wie hier nach unseren Sachen, immer wieder zwischendurch. Und genauso wichtig ist, dass wir genauso nach Jesus greifen. Auch vielleicht mal gerade ein Stückchen zwischendurch, wenn uns nicht gut geht. Und einfach zu entdecken, wie kann ich meinem Kind helfen? Kenne ich mein Kind? Kann ich meinem Kind helfen? Einfach interessieren. Und für uns zu lernen, einfach besser Pausen zu machen. Nicht immer durchzupowern oder zu meinen, wir müssten perfekt sein, alles schaffen. Einfach Pausen machen. Und Gott wird für dich sorgen, damit du auch für dein Kind sorgen kannst. Und einfach vorbeugen. Vorbeugen meine ich damit, dass wir nicht, wenn wir einfach die Krise schon bevorsteht, beten, sondern dass wir immer im Gebet bleiben. Also immer aktiv bleiben, bevor irgendwas passiert. In manchen Bereichen im täglichen Leben machen wir das automatisch. Aber in Bezug auf unsere Jüngerschaft zu Jesus machen wir das gar nicht immer so. Und Jesus kann uns auch immer helfen. Kann sein, du stehst in einer Situation und siehst das irgendwo ausweglos an oder zu spät. Es gibt kein zu spät. Was sagt der Teufel? Der sagt dir hier, komm, ist so viel oder lass es lieber oder ist schwer. Und Jesus, der ist auch im Garten Gethsemane versucht, Gethsemane gewesen und hat immer gebetet, wo er steht, wachet und betet. Und Jesus war da auch alleine. Und er ist auch vom Teufel einmal versucht worden. Und das auch noch mit den Dingen, dass Jesus einfach dagegen stark genug war. Wissen wir, die Angriffe, die kommen. Die kommen nicht von Gott, die kommen vom Teufel. Und wir müssen einfach stark sein für unsere Kinder. Wir müssen einmal aufpassen, dass wir unsere Kinder nicht unterdrücken und auf der anderen Seite einfach loslassen können, nicht überbehüten. Dann werden sie auch unselbstständig. Einfach die Versuchung, die der Teufel mit uns anstellt, uns wieder die Kraft zu rauben, dem entgegenzutreten. Den Glauben behalten und einfach nicht zu verzweifeln. Das heißt, wenn die Probleme groß werden, Herr, ich komme zu dir, ich bete, ich brauche dich. Und wir können auch um Bewahrung vor Versuchung beten. Wenn das Leben glatt läuft, dann neigen wir wieder dazu, in Selbstzufriedenheit zu fallen. Oder einfach auch, wenn wir müde sind, erschöpft sind, dass wir manchmal gar keine Hilfe bei ihm suchen, uns einfach hängen lassen. Und wenn wir einfach die Hilfe nicht suchen, bekommen wir auch keine. Wir zerreiben uns und wir meinen, wir müssten es wieder schaffen. Lüge vom Teufel. Worte können auch stark verletzen, verbale Angriffe. Und unsere Kinder, die können uns auch manchmal wahnsinnig machen. Also manchmal ist es schwer, in gestressten Situationen die Ruhe zu behalten. Aber das liegt in unserer Verantwortung. Und wenn ich wirklich ungerecht zu meinem Kind war, dann ist es wichtig, dass ich mich auch entschuldigen kann. Denn wenn wir uns nicht entschuldigen und die Sache mit unserem Kind klären, dann wächst in unserem Kind der falsche Trieb von Ärger und von Groll. Teenies diskutieren gerne. Ich finde es am besten, da eine klare Ansage zu machen. Das möchte ich von dir. Und dann ist gut. Ich diskutiere nicht. Dass die Diskussionen, die sie einfach anfangen, dann sind die dann zwar beleidigt und gehen in ihr Zimmer, aber ich kann sagen, wie ich selber Teenie war, wenn meine Mutter mir was sagte, in dem Moment wollte ich ihr dann einfach nicht recht geben. Und die haben auch das Recht, in ihr Zimmer zu gehen und wie wir von Jesus was erkennen, von das, was ich denn weitergebe, auch zu erkennen und zu durchdenken und dass dann das Handeln kommt. Und das Handeln kommt nicht sofort. Aber es kommt dann später. Es ist schwer. Und was manchmal auch zum Problem sein kann, das ist, wenn wir Geschwister sehen oder andere Frauen sehen, die uns vermitteln, dass sie alles so toll machen. Sind die Experten, es klappt mit den Kindern alles. Und wir fühlen uns dann nochmal runtergedrückt, runtergezogen. Und Wichtig ist einfach, wenn jemand mir wirklich einen Rat geben will, woran wir das erkennen. Wenn jemand zu mir kommt und mir einen persönlichen Rat geben möchte, dann sehe ich, ob er sich wichtig macht und mir von sich und von seinem Kind erzählt oder ob er mir einen Rat gibt zu meinem Kind und auf Jesus hinlenkt. Das ist wichtig. Einfach, wer mir einen Rat gibt und dann damit auf Jesus hinlenkt und mir das zeigt, dann kann ich das auch annehmen. Dann leben wir in der Versuchung mit Geld, Liebe oder Zeit oder Schuldgefühle zu ersetzen. Wir leben in einer hektischen, gestressten Zeit. Es gibt vielleicht einige, die wirklich einen vollen Tagesplan haben und vielleicht, wo man auch arbeiten geht, ist auch alles in Ordnung. Nur wenn wir dann aus dem heraus meinen, damit Schulden begleichen zu können, indem wir unseren Kindern Wünsche erfüllen, dann ist da eine kurze Freude, aber es ist nichts Langfristiges. Das darf, können wir gerne machen, aber es darf nicht unsere Liebe oder unsere Schuld ersetzen. Und die Versuchung müssen wir auch wissen. Jeder von uns ist individuell, jeder ist anders. Und der Teufel, der hat für jeden von uns persönlich maßgeschneiderte Versuchungen. Die passen wie angegossen. Für den Starken, für den Schwachen, für jeden hat der Teufel seine Versuchung. Und die besteht auch manchmal darin, wie Jesus, wie er den in der Wüste versucht hat, dass er ihm die Schrift zitiert hat. Und darüber versuchte Jesus zu verführen. Und im Sündenfall fing das auch an. Was hat die Schlange der Eva gesagt? Hat denn Gott wirklich gesagt? Also, passt einfach auf. Und dann komme ich auf den Führungsstil nochmal. Das ist mein nächster Punkt. Führen. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. In Johannes 10, Vers 14. Jesus, er hat seine Jünger gelehrt in Disziplin, im Leben und auch in der geistlichen Reife. Und das hat dazu geführt, dass die Jünger zu Jesus tiefes Vertrauen gefasst haben. Und das ist auch bei uns so. Wenn wir unserem Kind Disziplin abfordern, Gehorsam abfordern, da wo es angebracht ist, und auch für die geistige Reife des Kindes sorgen, wenn wir einfach da sind und das Vertrauen aufbauen und haben ein gesundes Vertrauensverhältnis, dann sind wir schon stärker für die Einflüsse von außen. Denn auch bei Kindern, ein erzwungener Gehorsam, der führt nur zu einem ganz kurzen Erfolg. Und dem Kind müssen wir zu verstehen geben, was falsch ist und welcher Einfluss wichtig ist, aus dem Leben von einem Kind einfach rauszunehmen. Es ist unser Ziel einfach, dass er lernte, auch den Kindern vorzuleben. Einfach das Vorleben und Gott lieb machen. In Markus 10, Vers 14 sagt Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und ich finde das so einen tollen Segen, dass wir auch einen Gottesdienst haben, der für unsere Kinder, Teenies, maßgeschneidert ist und auf die passt, sodass die Kinder entsprechend da gelehrt werden. Wir haben in der Vergangenheit, wir sind vorher in eine andere Gemeinde gegangen, und da war es halt so, dass in der Wortbetrachtungsstunde gar nichts gab für unsere Kinder und dass sie mit uns da gesessen haben. Und wir haben das auch später erkennen müssen, das war einfach falsch. Keiner von euch würde jetzt hier bei mir in meinem Vortrag hier sitzen, wenn ich in der Sprache reden würde, die ihr nicht versteht, und ihr müsstet die Zeit hier absitzen. Das ist einfach grausam. Und so können die Kinder auftanken, haben kindgerecht was, und ich kann in den Gottesdienst gehen und kann auch auftanken, was enorm wichtig ist. Denn ein guter Boden ist wichtig, um dass unsere Kinder Wurzeln fassen. Und diese Wurzeln, die fangen in unserem Zuhause an und sonst gar nirgends. Und wichtig ist, dass wir Gärtner sind und keine Dozenten. Das heißt, keine, die unsere Kinder nur mit Worten überfüllen. Das bringt auch nichts. Denn wir sollten unsere Kinder pflegen, die Gedanken und den Gefühlen unseres Kindes auf den Grund gehen. Und einfach da muss man sagen, es ist egal, wann ich da anfange. Es Es ist egal, wann ich den Ruf höre. Wichtig ist, dass ich den Ruf höre. Und dann komme ich zu meinem 7. Punkt, zu der Konfliktlösung. Jesus, der wusste um die geistigen und auch die körperlichen Gefahren. Böses, das ist oft so, dass heute Böses mit Gewalt und wieder mit Gewalt entgegengewirkt wird. Und dass auch mit Gewalt wieder geantwortet wird. Aber Jesus sagt dazu in Matthäus 5, Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wenn man es liest, denkt man ja, aber und betet für die, die euch verfolgen. Das ist immer schwer. Also wenn jemand zu deinem Kind ungerecht gewesen ist, dann ist ganz wichtig, dass, weil wir uns dann sofort erst selber persönlich verletzt fühlen, dass wir der Sache einfach auf den Grund gehen, das Kind einfach erzählen lassen, was ist passiert, und dann auch unseren Blickwinkel versuchen zu gucken, die Sache, was ist da passiert, ist das richtig oder falsch, und erst dann nach der Ursache fragen, was der andere gemacht hat, was mit dem anderen war. Und dann, wenn unser Kind das erstmal erzählt hat, kann es auch mit der Wut besser umgehen. Und dann können wir auch dann danach Hilfestellung geben. Entweder kann es sein, das Kind traut sich das selber zu und sagt, ja, ich gehe hin und kann den Konflikt alleine lösen. Oder ist viel zu aufgeregt. Oder es ist so schlimm, dass es Angst hat. Dann gibt es Situationen, wo wir auf die Eltern des anderen zugehen sollten. Und dann gibt es wieder Probleme, die hatten wir auch selber in der Schule, wo es mehrere betraf. Wo ein Lehrer wirklich ungerecht war und der mit den Kindern auf Klassenfahrt gehen wollte, wo wir sagen mussten als Eltern, wir können dem das Kind nicht mitgeben, weil wir irgendwo keine Ruhe hatten, dass der mit denen richtig umgeht. Das heißt, wir hatten als Eltern dann einen gemeinsamen Elternabend ohne diesen Lehrer, haben uns dann beraten und sind dann zu dem Lehrer hingegangen und haben dann unsere Bedenken kundgetan und mit dem Lehrer gesprochen. Und die Kinder sind auf Klassenfahrt gegangen und das ist auch alles positiv verlaufen. Das heißt, wir haben im Vorfeld gehandelt und nicht gewartet, bis dann irgendwo 400 Kilometer weiter das Kind in den Brunnen gefallen war. Denn einfach, dass wir da die Konflikte oder Probleme, die unser Kind hat, ernst nehmen und hingehen. Und unser Kind wird uns dann vertrauen, wenn ich merke, Mensch, meine Mama schafft das, mein Papa schafft das. Und dann kommen die Kinder auch, wenn sie Konflikte haben, dass wir ihnen helfen können. Und die Kinder sehen, ob wir aktiv helfen können oder ob wir da nur passiv einfach zuhören und nichts tun. Und dann habe ich nochmal diese Einflüsse von den Kindern durch unsere Medien. Dass die Kinder, die seelische Probleme haben, die kein Elternhaus haben, wo drauf geguckt wird, wo es einfach mir mal wichtig war, das zu beleuchten. Denn das ist oft heute an den Schulen zugange, dass viele Kinder gewaltmäßige Spiele haben, ob auf dem Computer, auf dem Gameboy, in den Medien. Und dann sind die Filme, viele haben eine total liberale Einstellung mittlerweile, dass jetzt Gewalt, Sexualität im Film, wird einfach so mitgeguckt, sagt keiner mal dazu. Die Eltern haben keine Zeit, die Eltern sind gestresst und da steht genau, dass diese Macht der Medien steht wieder genau entgegen der Erziehung. Und das führt dann wieder vermehrt zu den Problemen. Denn vieles wird zu einer Gewohnheit und wird dann wieder so normal. Und Kinder, die keinen Halt haben oder Eltern haben, die sich da nicht drum kümmern, was wir dann sehen, das sind jetzt die ganzen neuen narzisstischen Bewegungen, die wir jetzt oft wieder sehen. Viele sind einfach sehr egoistisch geworden in ihrem Handeln und sehen nur sich selber. Und wir als christliche Eltern, wir sollten uns auch gegenseitig ermutigen, dem entgegenzustehen. Und dass wir hier in dieser Welt die Form von einem Licht sind, das wir anders machen können. Und wichtig ist einfach wirklich unser Verhalten. Verhalten übertönt unsere Worte. Wenn wir unserem Kind richtig beibringen, die richtige Meinung zu haben und leben das selber nicht vor, dann lernen unsere Kinder, dass es reicht, die richtige Meinung zu haben, und es kommt auch nicht zur Veränderung, dass unsere Kinder das leben. Und dann einfach, dass wir Gott fragen nach unseren Gaben und die auch umsetzen und die an unsere Kinder weiterzugeben, unsere Kinder zu fördern, meine ich damit. Und unsere Verantwortung ist es einfach, dass wir das Opfer bringen und unseren Kindern das weitergeben. In Johannes 9, Vers 5 sagt Jesus: Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und da ist einfach, wir haben es einfach noch nicht geschafft. Wir bleiben hier drin stehen. In Johannes 15, Vers 14 bis 15: Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Und das hat mich so ermutigt. Jesus nennt uns alle hier seine Freunde. Und als Abschluss habe ich einfach so ein paar Gedanken, die ich euch einfach so weitergeben muss für die Veränderung. Dass einfach wir unsere Kinder auch schützen. Das heißt, wir haben in der Gemeinde vielleicht auch einen Gebetskreis, wo wir Dinge beten. Aber wenn es wirklich um Probleme geht, um Konflikte geht, unsere Kinder haben es nicht gerne, wenn wir in ihrem Beisein, auch wenn es Teenies sind, über sie reden, von ihnen reden, dass wir unsere Kinder einfach schützen. Und wenn wir wirklich uns ermutigen wollen und ehrlich miteinander sein wollen, dann wäre es für jeden hilfreich, wenn ich persönlich habe eine Freundin, mit der ich mich treffe. Und wir erzählen uns Sachen, wo wir Hilfe brauchen, wo wir Gebet haben. Das heißt, ich kann meine Freundin anrufen und kann sagen, ja, ich habe im Moment das Problem, ich komme da im Moment nicht mit klar, betet man mich mit für mich. Allein der Gedanke, dass jemand für mich mitbetet, hilft mir. Also wichtig auch da, dass man vielleicht eine Freundin findet, mit der man über Sachen beten kann. Und in der Gemeinde, die Kinder verstehen sich ja immer schnell miteinander. Da einfach mal Augen aufhaben, mit wem versteht sich mein Kind gut, wenn er jetzt keine Freundin hat. Mit wem versteht sich mein Kind, lad die einfach mal ein, komm in ein persönliches Gespräch, gewinne eine neue persönliche Beziehung und gewinne einen Gebetspartner. Wir können uns gegenseitig ermutigen. Denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mutlos war, dann sagt meine Freundin, ach, komm und betet für mich. Und es ist auch umgekehrt. Es sind nicht immer alle unten, sondern wir brauchen die Gemeinschaft, die Ermutigung gegenseitig. Und dann habe ich von Oswald Chambers noch einen interessanten Satz gelesen, den ich euch eigentlich so mitgeben möchte und der einfach wichtig ist, dass wir Täter sind. Er wird nicht erretten, wenn ich nicht auf ihn vertraue. Ich brauche meine Beziehung zu Jesus. Und Oswald Chambers sagt, es ist nicht der Rettungsgürtel an Bord des Schiffes, der den Mann rettet, wenn er am Ertrinken ist. Noch sein Glaube, dass der Rettungsring eine vortreffliche und gelungene Erfindung sei. Nein, er muss ihn anlegen und festhalten, sonst wird er sinken. Für uns persönlich, es ist nicht der Rettungsring an Bord des Schiffes, der mich rettet, wenn ich am Ertrinken bin, noch mein Glaube, dass der Rettungsring eine vortreffliche und gelungene Erfindung ist. Nein, ich muss ihn anlegen und festhalten. Da möchte ich euch eigentlich ermutigen und mich selber, dass wir uns auch an dem Rettungsring festhalten. Und was mir eine große Hilfe war, das ist dieses Buch, habe ich vor kurzem gelesen. Das ist von der Dr. Theresa Whitehurst. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch aufgeschlagen und habe vorne dann halt von ihr selber gelesen, wo sie hier die Einleitung macht von sich, und hat mich das Buch gar nicht erst interessiert. Und da habe ich mit direktem Urteil gebildet, ach, ist kein Buch für dich, weil sie sagte, die Kinder im Stil von Jesus zu erziehen. Habe ich bei mir gedacht, naja, die Kinder im Stil von Jesus zu erziehen. Jesus hat ja keine Kinder, der hatte ja überhaupt keine Kinder erzogen. Und dann habe ich aber gesehen, das kommt auf den Lebensstil an. Das heißt, Jesus hat seine Jünger gelehrt. Das heißt, Jesus lehrt mich und ich kann an meine Kinder weitergeben. Und was sie hier in dem Buch weitergibt, hat mir dadurch gefallen, dass sie nirgends irgendwo hohe Ratschläge, irgendwas sonst herholt, sondern dass sie persönlich in diesem Buch einfach immer wieder auf die Bibel zurückkommt. Immer wieder Ermutigung, warum, wo die Bibel uns das sagt, wo sie selber von sich schreibt, sie war dran, dieses Buch zu schreiben. Und eine Tochter kam und wollte ihr irgendein paar Tanzschritte machen. Ach, nicht jetzt. Und ich bin da am Schreiben. Und merkst du nicht, da ist ihr Kind rausgegangen und hat so gesehen, dass sie genau in das Muster gefallen war, wo sie das Buch drüber schreibt. Also hat sie ihr alles hat sie liegen lassen, ist aufgestanden und hat sich dann den Tanz ihres Kindes angeguckt. Und das ist wirklich ein Buch, was mich ermutigt hat und auch mir geholfen hat, so in dem Stil, wie Jesus Kinder erziehen würde, einfach eine Hilfe zu finden. Und die Mandy hat das, glaube ich, auch oben liegen können, da ja mal durchblättern. Also für mich war das wirklich ein Segen, das Buch einfach so zu lesen, weil es gibt viele andere Erziehungsbücher und wenn er wirklich irgendwo zu einem Vortrag hört man ja auch schon mal, dann ist wirklich wichtig, wenn wir einen Vortrag zur Erziehung hören, zu beleuchten, was würde Jesus dazu sagen, was lehrt die Bibel. Nicht immer von außen alle Einflüsse annehmen, sondern wirklich immer auf die Bibel zurückzugucken, was steht da. Und dann habe ich zum Abschluss für jeden was zum Mitnehmen. Als kleines Geschenk habe ich einen Bibelvers drauf und da kann sich jeder in seine Bibel legen und seine Gebetsanliegen draufschreiben. Vielleicht wird ja irgendjemand von was klar, wo er sagt, hier brauche ich Gebet, hier muss ich mich verändern. Schreibt es euch auf. Die Gewohnheit ist dagegen.